Die Schläge wuchsen und wuchsen. Und auf einmal riss es den Gruftdeckel empor. Es kamen schwarze Männer, packten den Sarg und warfen ihn ohne Umstände auf einen simplen Karren. Zum östlichen Friedhof ging es auf ihm. Auf 224 zog jetzt Herr Schäfbeck. Ohne Feierlichkeit, ohne Posaunenklänge, ohne Geläut, ohne Geleit.
Das Grab des Herrn Schäfbeck. Skandal auf dem alten südlichen Friedhof in München. Von Dorothee Rengeling.
Trauernde Engel, steinerne Sarkophage, weinende Frauengestalten, Büsten aus Marmor, Namen und Inschriften in schwarzen, weißen, grauen Stein gemeißelt, Reliefs in Bronze, Kreuze. Tausende von Gräbern reihen sich aneinander. Überwachsen von Hecken, eingebettet in grüne Sträucher, überschattet von alten Bäumen. Das ist der alte südliche Friedhof mitten in München zwischen Stephansplatz und Kapuzinerstraße. Ein Freilichtmuseum der ewig Trauernden und ständig Tröstenden. Um die 18.000 Gräber, viele mit künstlerisch gestalteten Grabmälern, beherbergt der alte südliche Friedhof. Eine Grabstätte hebt sich von allen anderen ab, durch ihre Geschichte, die Geschichte eines Skandals. Geht man vom Stephansplatz die lange, weißgekörnte Hauptachse vom alten Teil des Friedhofs in Richtung Kapuzinerstraße, kommt man in den neuen Teil, den sogenannten Campo Santo. Das ist ein rechteckiges Gräberfeld von einer ca. 6 Meter hohen Ziegelmauer umschlossen. Am Ausgang zur Kapuzinerstraße, nur ca. 80 Meter nach links, trauert seit über 100 Jahren ein Engel. Die Augen geschlossen, den Kopf gesenkt. Ein Flügel bauscht sich hinter seinem Rücken, vom anderen ist nur noch ein kleiner Rest erhalten. Hinter ihm, an der Ziegelmauer, die ehemalige Grabstätte von Georg Lorenz.
Das Grab von Herrn Lorenz füllt die ganze Arkadenhöhe aus, selbst eine Arkadenarchitektur mit Rundbogen aus teurem Marmor, kannelierte Pilaster und im oberen Bogenfeld eine aus Eisen, aber goldbronzierte Sanduhr, die auf die Vergänglichkeit der Zeit hinweist. Und das Grabmal sprengt fast den architektonischen Rahmen und zeigt damit, welchen Anspruch es hat.
Die Kunsthistorikerin Claudia Denk ist die Expertin für den alten südlichen Friedhof. 10 Jahre lang hat sie alle künstlerisch wichtigen Grabmäler erforscht und zusammen mit ihrem Kollegen John Ziesemer ein Buch über den Friedhof geschrieben. Bei ihrer Arbeit hat sie auch immer wieder eine Erzählung von Josef Rurderer aus dem Jahr 1909 zur Hand genommen. Das Grab des Herrn Schäfbeck. Der heute so gut wie vergessene Schriftsteller aus München schildert darin einen Skandal auf dem alten südlichen Friedhof. Die satirische, bitterbös erzählte Geschichte war ihr für ihre Forschungen zunächst nicht so wichtig. Sie interessierte etwas ganz anderes an Josef Rurderers Erzählung. Der Schriftsteller beschreibt, wenn auch leicht verschlüsselt, echte Grabstellen auf dem alten südlichen Friedhof und schildert den Totenkult der damaligen Münchner Gesellschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Eine interessante Sekundärquelle für ihre wissenschaftliche Arbeit.
Wir konnten sozusagen den damaligen Zeremonien über die Schulter blicken, wo wir doch heute eigentlich nur eben die Steine haben, ein paar Quellen und nicht so eine lebendige Beschreibung der Gepflogenheiten um den Totenkult.
Die Story selbst schildert einen Skandal um das prachtvolle Grab der literarischen Figur Schäfbeck, frei erfunden von Josef Rurderer. Surreal, dachten alle Experten, auch Claudia Denk. Bis sie mal wieder im Stadtarchiv vor einem Aktenberg saß, vertieft in die Münchner Stadtchronik aus dem Jahr 1903.
Ja, da habe ich eine Pressenotiz entdeckt, überschrieben mit unglaublicher Pietätlosigkeit, die einen Skandal auf dem alten südlichen Friedhof beschrieb. dass eine Witwe das Grab ihres Mannes verkauft hat, den Mann von dem tollen Grab im Südfriedhof auf den Ostfriedhof transferieren ließ.
Als Claudia Denk das liest, ist sie wie elektrisiert. Denn Josef Ruderer erzählt in »Das Grab des Herrn Schäfbeck« fast genau denselben Skandal wie der Zeitungsartikel von 1903 über einen Mann mit den Initialen GL. Claudia Denk forscht in den Archiven nach, wer sich hinter den Initialen GL verbirgt, und findet den Münchner Großhändler Georg Lorenz. 1903 hatte seine Witwe tatsächlich aus Geldgier die wertvolle Familiengrabstätte verkauft und ihren Mann bei Nacht und Nebel im Armengrab verscharren lassen. Das war der reale Skandal, eine unglaubliche Pietätlosigkeit. Josef Ruderer ließ sich durch die Berichte in der Tagespresse offenbar inspirieren und brachte daraufhin 1909 seine Erzählung heraus. Aus dem echten Münchner Großhändler Georg Lorenz macht er den fiktiven Wurstfabrikanten Schäfbeck. Den verwickelt Ruderer in eine Story um Geld, Gier, Betrug und Sex. Und die beginnt mit Schäfbecks Tod.
Der Herr Michael Karl Borromäus Schäfbeck war gerade 53 Jahre, 4 Monate und einen Tag alt, als ihn an einem schönen Oktobernachmittag ein Schlaganfall aus dem Leben abrief. Mitten in voller Kraft und bei segensreicher Tätigkeit ereilte es ihn. Im Kaffeehaus, in Gesellschaft seiner 3 besten Freunde beim Tarock. Er hatte eine Zigarre im Munde, das schönste Herzsolo in der Hand, da fiel ihm die Zigarre aus dem Munde, da fiel er unter den Tisch. Er merkte deutlich, wie man ihn in den höchst simplen Leichenwagen für Unglücksfälle lud. Über den Marienplatz weg, die Kaufinger, die Neuhauser Straße, dann über den Karlsplatz, die Sonnenstraße, geradewegs zum alten südlichen Friedhof, zur Säulenhalle des sogenannten Camposanto.
Der alte südliche Friedhof war ursprünglich ein Pestfriedhof aus dem 16. Jahrhundert. Damals lag er noch vor den Toren der Stadt München. Ein Friedhof für die Armen und die Opfer von Pest und Cholera. Wer konnte, bestattete seine Toten auf den Friedhöfen rund um die Kirchen innerhalb der Stadt. 1788 war Schluss damit. Niemand durfte mehr in der Stadt begraben werden, denn die Stadt war inzwischen so rasant gewachsen, dass die kleinen innerstädtischen Kirchfriedhöfe die Toten nicht mehr aufnehmen konnten. Deshalb wurde der alte Pestfriedhof vor den Toren Münchens zum Zentralfriedhof erklärt. Jetzt mussten ihn alle nutzen, Arme und Reiche. 1817 wurde er erstmals erweitert, das ist heute der alte Teil des Friedhofs. 1842 reichte der Platz wieder nicht aus. Da trat König Ludwig I. auf den Plan. Er beauftragte Friedrich von Gärtner mit einer zweiten Vergrößerung. Die sollte vor allem eines werden: außergewöhnlich.
Ludwig I. wollte mit dem Friedhof seine Stadterweiterungspolitik vollenden. Seinen ganzen Anspruch, den er ja überhaupt für die Stadtverschönerung mit den Straßen wie Ludwigstraße, mit den großen Museumsbauten verbunden hat, hat er auf das Friedhofsprojekt übertragen, hat seinen ersten Architekten Friedrich von Gärtner herangezogen und der hat ihm einen Friedhof geschaffen, so anspruchsvoll und repräsentativ, wie eigentlich nur sie in Italien in dieser Zeit gebaut wurden.
Friedrich von Gärtner fügte an den alten Teil ein rechteckiges Gräberfeld an, den Camposanto mit der hohen roten Ziegelmauer. An ihrer Innenseite ließ er einen überdachten, luftigen Arkadengang bauen, die sogenannte Säulenhalle mit 175 aufwendigen Grabstellen. Sie gehörten den prominentesten und zahlungskräftigsten Familien von München. Und da lässt Josef Ruderer seinen Herrn Schäfbeck auf dem Leichenwagen jetzt hinrumpeln.
Wo auch Reichsgrafen, Prälaten, Minister ihre Namen blinken ließen und daneben Herr Schäfbeck. Jawohl, Herr Schäfbeck. Auch er hatte sein Grab dort errichtet. Eine ungeheure schwarze Marmorplatte gab die Rückwand ab. Darauf ein Engel mit weit entfalteten Flügeln. Oben verkündeten große goldene Lettern, dass das die Ruhestätte der Familie Schäfbeck ist.
Dabei hatte einer wie Herr Schäfbeck nach damaligem Verständnis nichts unter den Großkopferten zu suchen. Denn er war nur ein Emporkömmling, ein Prolet. Ein dicker, alternder Wurstfabrikant, der reich geerbt hatte und längst ein bequemes, ausschweifendes Leben als Privatier führte. Nur durch Zufall hatte er überhaupt die begehrte Grabstelle in der Säulenhalle ergattert und sie den Großkopferten vor der Nase weggeschnappt. Sein Pendant im echten Leben, der Großhändler Georg Lorenz, hatte für seine Grabstätte 6.000 Mark gezahlt, hat Claudia Denk herausgefunden. Das wären heute rund 38.000 Euro. Ein billiges Armengrab hätte er für 25 Mark haben können. Aber der Herr Schäfbeck wollte unbedingt zur vornehmen Gesellschaft gehören. Genauso wie er unbedingt seine viel jüngere zweite Frau Olli haben wollte. Arm wie sie war, brauchte sie einen Mann mit Geld. Bieten konnte sie ihre Jugend und Schönheit. Die setzt sie geschickt ein, um sich für die Zukunft abzusichern.
Sicher musste sie dastehen. Und weil Herr Schäfbeck dazu die Hand bot, erlaubte sie ihm jetzt einen ersten schüchternen Kuss auf die Stirne. Der vor Seligkeit völlig Trunkene nickte in diesem Augenblick zu allem. Denn jetzt kam der größte Moment. Sie gab ihm die zarte Liebkosung mit freundlichem Lächeln zurück. Ach, welch eine unerhörte, unvergessliche Stunde. Ollal, hatte er damals geflüstert, rot wie ein Puter, vom Halskragen bis zum Ende der Glatze.
Finanzielle Sicherheit gegen Sex. Ihre Ehe ist eine Mésalliance, eine Heirat zwischen den Schichten. Das klappte durchaus, wenn sich beide Partner an die Regeln hielten. Herr Schäfbeck soll zahlen, Olli soll ihn lieben. Niemals wäre es dem lebenden Herrn Schäfbeck in den Sinn gekommen, an der Liebe Ollis zu zweifeln. Aber jetzt, wo er auf seinem Leichenwagen durchgeschüttelt wird, hört er, was die Spatzen von den Dächern pfeifen.
Die liebe Menschheit hielt ihm die herrlichste Leichenrede. An der Spitze die drei Tarock-Brüder mit erschütterten Mienen. »Was wird sei Frau sagen?« flüsterte der eine. »Die tröst sich schon wieder«, sagte der andere. »Hat sich sowieso schon manchmal tröst«, sagte der dritte. Darüber empfand er eine fürchterliche Wut. Kaum war er kalt, da warfen die Leute den ersten Stein auf seine wehrlose Gattin. Mit Grund? Nimmermehr.
Herr Schäfbeck säße in der Klemme, wenn seine Gattin ihm gerade jetzt nicht treu wäre. Denn im Tod braucht er ihre Liebe und Loyalität am dringendsten. Damit erzählt Josef Roederer eine der wichtigsten Bedingungen, damit der Totenkult der damaligen Zeit funktionierte. Die Überlebenden mussten die Gräber ihrer Angehörigen bis zum eigenen Tod ehren und pflegen. Ganz besonders die künstlerisch gestalteten, kostspieligen Grabstätten, die in der Säulenhalle und an dem Hauptweg des Friedhofs lagen. Denn die standen für etwas Außerordentliches. Sie sollten mehr sein als nur schön.
Gerade diese Hauptwege, die Mauern und die Arkaden, die haben bis zu 100 Jahren zugesichert, dass eine Grabstätte bleiben kann. Und das war immer ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur die Lage, sondern auch die erhoffte Zeit. Weil letztlich wollte man Ewigkeit.
Ewig ruhen, das wollte Herr Schäfbeck wie alle reichen Münchner. Und dabei mit dem aufwendigen, teuren Grabmal auf ewig zeigen, dass man es zu etwas gebracht hatte im Leben. Deshalb waren die Gräber von Künstlern gestaltet, denn die reißt man auch nach 100 Jahren nicht weg. Und der große Schautag im Jahr war immer Allerheiligen. Schwarz auf weiß geschildert ist das in der Stadtchronik, die seit 1818 alles aufzeigt, was für München wichtig war und ist. Im Band von 1836 findet sich so eine Schilderung. Michael Stephan, der Leiter des Stadtarchivs, legt das alte Buch vorsichtig auf den Tisch in seinem Büro. Er hat vor kurzem zusammen mit Claudia Denk die Erzählung »Das Grab des Herrn Schäfbeck« neu herausgebracht.
Das ist der Chronikeintrag, Dienstag, 1. November 1836. Wer heute am Allerheiligentage den Gottesacker von München besuchte und in diesem grün und bunt geschmückten Todesgarten die wogenden Menschenmassen sah, der konnte sich wohl überzeugen, dass die Münchner sich von keinem ihrer Feste abhalten lassen. Und eines der schönsten dieser Feste ist eben dieser Tag, wo die Gräber der Gestorbenen bekränzt mit brennenden Kerzen und Kandelabern umstellt werden. Und Wehmer hat das Grab nicht schön geschmückt oder hat sich nicht sehen lassen, dann kam er ins Gerede. Also musste sich im Vorwurf aussetzen, man ehrt die verstorbenen Vorfahren nicht. Also das war ein Muss einfach.
Alle Münchner waren an Allerheiligen da. Selbst König Ludwig I. kam auf den alten südlichen Friedhof, um die Gräber zu bestaunen. Entsprechend freut sich Herr Schäfbeck, dass er endlich in seine neue Prachtwohnung in der Säulenhalle einziehen kann.
Einen gottverdammten Stolz wollte er empfinden, denn er war da. Er wollte da bleiben bis zum Tag des Gerichtes. Sein war die Gruft, niemand konnte ihn herausschmeißen. Wo die wuchtige Granitplatte sich schwer in den Boden senkte, prangte das eine vielsagende Wort Excelsior. Was das heißt, wusste der stolze Bauherr heute noch nicht. Er hatte die gut klingende Inschrift ein paar Felder weiter entdeckt auf dem Grab eines Bürgermeisters von München, der vor 100 oder noch mehr sagenhaften Jahren sein Leben für die Entwicklung der Stadt verbraucht haben sollte.
Grab eines Bürgermeisters ein paar Felder weiter? Die Zeitgenossen Ruhrderers konnten seine Erzählung wie eine moderne App nutzen. Sie kannten ja noch den Skandal von 1903 und das Skandalgrab, das von Georg Lorenz. Geht man von dort entlang der Mauer an der Kapuzinerstraße nach rechts ein paar Grabstätten weiter, dann findet man es tatsächlich. Das echte Bürgermeistergrabmal von Johannes von Wiedenmeier.
Damals haben die Besucher des alten Südfriedhofs und die Kenner der Novelle sicherlich seine Anspielungen sehr gut entschlüsseln können. Für uns heute war es eher eine richtige Detektivarbeit, das wieder zu rekonstruieren und rauszufinden. Aber damals waren die Grabstätten auch alle noch erhalten und auch die Namen zum Teil noch ganz klingend und bekannt.
Mit Entsetzen fuhr es Herrn Schäfbeck durch die absterbenden Knochen. Ein paar Tage noch, dann würde seine Gattin die Depots auf der Bank öffnen.
Er würde noch mehr mit seinen Knochen klappern, wenn er wüsste, dass Olli ihn nicht liebt und ihn tatsächlich längst mit einem jungen ungarischen Grafen betrügt. Und eigentlich nur auf das Ableben ihres Mannes wartet, damit sie endlich das bekommt, was ihr ihrer Meinung nach zusteht.
Vor allem das Geld des Herrn Schäfbeck. Das war die Entschädigung für die Mesalliance mit dem Wurstfabrikanten. Das war die riesige Hoffnung. Und das versöhnte sie mit allem, was sie in ihrer Ehe darunter gelitten hatte, dass ihr Gatte am liebsten in Hemdsärmeln zu essen pflegte, dass er dabei die Ellenbogen auf den Tisch legte, dass er es nicht anders tat, als in einem Zimmer mit ihr zu schlafen.
Noch ahnt Olli nichts Böses. Sie richtet in Freude auf den baldigen Geldsegen eine riesige, teure Beerdigung aus. Der Bürgermeister spricht, Flambeau-Träger, Geistliche und Honoratioren umringen das Grab, der städtische Chor singt. Dann, kurz nach der pompösen Beerdigung, erfährt sie die Wahrheit. Und der vor Angst schlotternde Herr Schäfbeck hört ihre Reaktion bis in sein Grab.
Aus weiter Ferne war ein Ton heruntergedrungen, ein heller, seltsamer Ton. Dies gellende, minutenlange Aaaaaah, das sie immer ausstieß, wenn sie nicht gleich bekam, was sie verlangte.
Alle Konten sind leer. Nicht nur sie hat ihn, er hat auch sie betrogen. Kein Geldsegen, kein Leben in Saus und Braus, sondern ein Leben in Armut wartet auf sie. Olli ist fassungslos. Es gibt nur noch ein einziges Grundstück, auf dem keine Hypothek ist. Ein winziges Stück Land mit einer wertvollen künstlerischen Immobilie. Das Grab von Herrn Schäfbeck.
Die Augen von Olli maßen das Grab. Sie maßen das Geld, das riesige Geld. Sie maßen die Entfernung vom Campo Santo, vom südlichen Friedhof zu den Reihengräbern des östlichen. Während sie aber hinstarrte, hörte sie plötzlich das Gelächter der Stadt, den gellenden Entrüstungsschrei von Jung und Alt, von Hoch und Nieder. Oh, welche Affäre, welch ein Skandal! Mit den Fingern würde man auf sie weisen, mit vollen Backen würde man sie verfluchen. Meinetwegen, sagte sie halblaut vor sich hin. Ob er wollte oder nicht, er musste heraus aus der Gruft.
So wie Olli hat auch die Witwe von Georg Lorenz aus Geldgier die Gruft ihres Mannes verkauft und ihn im Armengrab verscharren lassen. Das war für die damalige Gesellschaft der Skandal.
Das wurde damals als unglaubliche Pietätlosigkeit empfunden, weil die Totenruhe unantastbar gilt und galt. Die Toten müssen geschützt werden, sie können sich selbst nicht mehr wehren. Und deshalb hat man daran diese hohe Verpflichtung für die Erben gebunden, dass die Toten geehrt werden müssen.
Wie ist das heute? Der alte südliche Friedhof ist seit 1944 aufgelassen. Längst steht er unter Denkmalschutz. Zwischen den Gräbern kommt das Leben zur Ruhe. Sitzen Menschen auf Bänken, lesen, dösen oder schauen einfach nur in die Parklandschaft. Jogger drehen gemächlich ihre Runden. Was halten Sie davon, wenn ein Angehöriger des Geldes wegen herausgeholt wird aus seinem Grab und woanders verscharrt wird?
Das tut man nicht, macht man einfach nicht.
Mir wäre der Gedanke auch angenehmer, dass diese Personen, die hier begraben sind, so in Frieden ruhen können.
Man macht damit kein Geschäft.
Dann habe ich einfach Respekt vor der letzten Ruhe. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich dann jemand des Geldes wegen dann da ausgraben und an andere Stelle beerdigen will. Ja, also ich denke, das wäre heute noch genauso.
Die Witwe Lorenz hat man nach dem Skandal nie wieder in München gesehen. Die Stadt München beschloss danach, viel mehr Kontrolle auszuüben, damit so eine Störung der Totenruhe nie wieder passiert. Mit den aufwendigen Grabmälern war bald danach Schluss. Die Gräber wurden bescheidener. Jetzt sollte jeder im Tod gleich sein. Das findet Claudia Denk ein bisschen schade, sogar ein bisschen langweilig. Denn die schönen Grabmäler hatten noch einen letzten, tiefen Sinn.
Und sie haben auch dem Tod ein Stück weit seinen Schrecken genommen, weil er doch sehr viel deutlicher mit etwas Schönem, kunstvoll Gestalteten verbunden wurde und auch mit etwas, was eben in sehr positiven Sinne an den Verstorbenen erinnerte, wie zum Beispiel diese unglaublich schönen Bildnisse.
Dann gibt sie uns noch einen Tipp mit auf den Weg für die lange Zeit bis zum nächsten Allerheiligen.
Dass man mit dem Buch auf den Friedhof geht, bisschen verweilt beim Schäfbeck und dann weitergeht sozusagen und erkennt, dass Roderer hier uns ein unglaubliches Geschenk gemacht hat, indem er den Friedhof mit dieser Novelle zum Leben erweckt.
Das Grab des Herrn Schäfbeck. Dorothee Rengeling schilderte einen Skandal auf dem alten südlichen Friedhof von München. Es sprachen Beate Himmelstoß, Burkhard Dabinus und Hemma-Sophia Michel. Ton und Technik Adele Kurzil. Redaktion und Regie Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.